Ich glaube, diese lebendige Lobpreiszeit hat uns gut getan und hat all speziell denen gut getan, die aus voller Kehle und aus vollem Herzen mitsingen. Vielen Dank euch. Noch kurz, bevor ich zur Predigt komme, ein persönlicher Hinweis. Meine Frau und ich, wir haben ab dem 31. Juli 3 Wochen Ferien, werden die meiste Zeit unterwegs sein und wir haben beide den Eindruck, wir haben Ferien nötig. Das heißt, ich werde auch meine Mailbox nicht öffnen. Ich werde im Notfall auf dem Handy erreichbar und wenn ihr in dieser Zeit bis zum 20. August irgendein dringendes Anliegen habt, dann dürft ihr euch gerne an jemand aus der Gemeindeleitung wenden. Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen zu einem etwas speziellen Thema, eigentlich biblisch gesehen ein zentrales Thema, aber man macht sich, sind wir ehrlich, nicht so viele Gedanken darüber. Und zwar, ich habe es letzte Woche in Zweier schon ein bisschen angedeutet, es geht um das Thema Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wir können das heute nicht in allen Details beleuchten, nur die Behauptung, die Hypothese am Anfang, das, was die Bibel unter Wahrheit versteht, ist nicht unbedingt das Gleiche, was wir unter Wahrheit verstehen. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin die Wahrheit. Und dann sagt man, ja, das ist ein personaler Wahrheitbegriff. Er ist die Wahrheit in Person. Ich war mal an einer Veranstaltung, dort waren Christen zusammen und dort ging es auch um Wahrheit und auch um diesen Vers. Jesus ist die Wahrheit in Person. Und das war ein Wochenende und dann kam ein älterer Mann, ein pensionierter Philosophieprofessor nach vorne und hat über verschiedene Wahrheitskonzeptionen aus der Philosophie berichtet. Und da hat man gemerkt, hier ist er zu Hause, das kennt er. Und dann hat er das Thema aufgegriffen, Wahrheit als Person. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie er machte. Komplett überfordert, keine Ahnung, was er damit anfangen sollte. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis für uns, dass wenn wir in der Bibel den Begriff Wahrheit lesen, dass wir das nicht einfach so nehmen, bewusst oder unbewusst, wie wir das verstehen, sondern eventuell versteht ja Gott etwas anderes unter Wahrheit als wir. Ich möchte dazu beginnen mit einem interessanten Zitat. Das ist von Martin Schleske, das ist ein christlicher Geigenbauer, der in seinem Andachtsbuch diese Sätze formuliert hat. Er sagt, Richtigkeit ist Wahrheit ohne Kraft. Da ist keine Kraft zu heilen, denn sie ist nicht vom Himmel. Das heißt, Richtigkeit heißt, ist das richtig oder falsch? Aber er sagt hier, Wahrheit von Gott her ist mehr. Wahrheit von Gott her ist etwas, was verändert. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Wenn Jesus zu einem Menschen sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist das so. Wahrheit verändert etwas. Oder der nächste Abschnitt. Wahrheit unterscheidet sich von bloßer Richtigkeit darin, dass sie das Recht hat, Dinge zu verändern. Sie greift uns ans Herz. Ein Glaube, der nicht eingreift, ist nicht wahr. Er beruhigt in all seiner Richtigkeit lediglich jene Trägheit, die wir großspurig Gewissheit nennen. Ich, sagt Martin Schleske, habe kein Interesse an einer Wahrheit, die sich nicht gegen mich richten darf. Und das macht deutlich, Wahrheit im biblischen Sinne ist etwas, was verändert. Und wenn es nichts verändert, ist es, das sagt er jetzt, dann ist es nicht wahr. Aber diese biblische Wahrheit, die darf sich zwischendurch auch mal gegen mich richten. Diese Wahrheit, die will auch in mir etwas verändern. Sie will heil werden lassen, sie will, je nachdem, korrigieren. Und wenn all das, was wir in der Bibel lesen, wenn das in meinem Leben keine Spuren hinterlässt, wenn das keine Auswirkungen hat, dann ist es mindestens bezogen auf mich und mein Leben, dann ist es nicht wahr. Dann ist es nur eine Richtigkeit in meinem Kopf, wo ich sage, ja, das ist richtig. Aber wenn es nicht tiefer geht in die Seele und ins Herz, dann ist es biblisch gesehen für mich nicht wahr. Und ich möchte das jetzt anwenden auf einen ganz bestimmten Kontext, auf eine ganz bestimmte Aussage in der Bibel, und zwar aus Römer 15, wo Paulus sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Ich lese gleich noch die Verse. Römer 15 steht das, und das ist ein sehr spannender Kontext. Er gehört zu Kapitel 14, wo es darum geht, in der Gemeinde in Rom gab es unterschiedliche Überzeugungen und wahrscheinlich auch intensive Diskussionen über die Frage, darf man Fleisch essen oder nicht? Das war jetzt nicht die Diskussion, die heute zum Teil geführt wird, aus ökologischen Gründen oder ob vegetarisch Leben besser ist, als Fleisch zu essen. Ich glaube, das war nicht das Thema. Sondern dahinter waren eher theologische Überlegungen. Die einen sagten vielleicht, wir haben einen jüdischen Hintergrund und wir wissen nicht, das Fleisch, was auf dem Markt angeboten wird, ist das nach den Vorschriften des Alten Testamentes geschlachtet worden. Ist das koscher oder nicht? Das wissen wir nicht. Und dann haben die einen gesagt, dann esse ich kein Fleisch. Und die anderen haben gesagt, hey Leute, ich bin zwar Jude, aber ich bin Christ und damit gelten die jüdischen Speisevorschriften für mich nicht mehr, ich esse. Oder andere sagten vielleicht, das Fleisch, was hier angeboten wird, ich weiß nicht, ob das nicht im Tempel, in einem heidnischen Tempel, das Tier geschlachtet wurde, das Fleisch sogar in irgendeiner Zeremonie den Göttern oder den Götzen oder den Dämonen geweiht wurde. Das weiß ich nicht, also esse ich kein Fleisch. Und andere sagten, Christus ist größer und mächtiger als alle Götter und Götzen und Dämonen. Ich habe kein Problem damit, Fleisch zu essen. Und diese Spannung, darüber spricht Paulus in Kapitel 14 und er sagt nachher nicht, und das wäre vielleicht auch für uns das Liebste, dass er sagt, ihr habt Recht und ihr habt Unrecht. Das sagt er nicht. Er sagt, es gibt unterschiedliche Überzeugungen und eigentlich darf man in diesem Thema darf man unterschiedlicher Überzeugung sein. Aber das darf eure Gemeinschaft nicht zerstören. Römer 15, ich lese die Verse 5 bis 7. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Ausdauer und Ermutigung sind wichtig im Leben eines Christen. Und sie kommt von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Die, die schon länger zur Gemeinde gehören, können wahrscheinlich nicht sagen, wie oft sie schon eine Predigt dazu gehört haben. Oder wie oft sie schon diesen Text gelesen haben, wie oft sie schon in einem Buch darüber gelesen haben. Die Frage ist das jetzt nur richtig oder ist es wahr? Hat das, was du zu diesem Thema gehört hast, in deinem Leben etwas bewirkt? Nicht nur in deinem Verhalten, sondern auch in deiner Haltung anderen gegenüber, speziell anderen gegenüber, die andere Überzeugungen haben, die ja manchmal etwas speziell sind oder so. Oder hat es nichts verändert? Und Paulus schreibt das hier an die Gemeinde in Rom, damit sich dadurch etwas verändert. Und zwar nicht nur, dass sie sich anstrengen und sich Mühe geben und all ihre Willenskraft mobilisieren, sondern er will, dass tiefer in ihrem Herzen sich etwas verändert. Er will, dass das zu einer Wahrheit wird, zu einer Wirklichkeit in ihrem Leben. Ein spannendes Thema, was unter den vielen Christen in den letzten Jahren zu heftigen Diskussionen geführt hat, und vielleicht steche ich in ein Wespennest, das ist die ganze Frage Corona und die Maßnahmen und soll man sich impfen lassen oder nicht. Ich würde sagen, hier kann man getrost unterschiedlicher Meinung sein. Aber was mich sehr nachdenklich macht, ist, wie heftig manche Diskussion geführt wurde. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch war. und wie viel Risse dadurch entstanden sind in den Gemeinden. Je nachdem, wie viele Beziehungen zerbrochen sind, dass man sich sagt, also mit dem rede ich nicht mehr. Nein, der ist so gut. Und ich bin nicht sicher, ob das Thema wirklich ganz vom Tisch ist. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Überzeugungen um, mit unterschiedlichen Meinungen? Wie gehen wir damit um, dass wir unterschiedlich sind? Es gibt Unterschiede, die machen uns nicht so viel aus, und andere, ja, die gehen tiefer, die machen uns Mühe, die regen einen auf, das geht einem auf die Nerven. Paulus spricht ja davon, er gebe auch, dass ihr untereinander einig seid. Und damit kann er nicht gemeint haben, dass nachher alle gleich sind von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Charakter oder was auch immer. Und Paulus eben, wenn man Kapitel 14 nimmt, er meint doch nicht, dass nachher alle die gleiche Meinung und die gleiche Überzeugung haben. Was Paulus hier sagen will, ist, es gibt Unterschiede unter euch, und in vielen Fragen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das sagt er nicht bezüglich aller Themen. Wenn ihr zum Beispiel den Galaterbrief lest, wo es um die Frage geht, ja, wenn du jetzt Christ bist, ein Heidenchrist, musst du dich dann auch beschneiden lassen, damit du richtig gerettet bist, da kann Paulus sehr scharf werden und sagen, auf gar keinen Fall. Und da merkt man, hier gibt es keine Diskussion. Hier kann man nicht sagen, ja, du siehst das so, du schaust das so. Da sagt er, nein, das kann man nicht so und so sehen. Aber bei diesem Thema, Fleisch essen oder nicht, und es gibt viele Themen wie zum Beispiel Corona und manches andere, wo man nicht einfach sagen kann, dass ein Christ muss das so sehen. Aber Paulus sagt, wenn es unterschiedliche Überzeugungen bei euch gibt, das darf euch nicht trennen. Das ist der springende Punkt. Das darf eure Gemeinschaft nicht zerstören. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und wahrscheinlich ahnen die meisten von uns, oh, das ist vielleicht gar nicht so banal und so einfach, wie ich das bis jetzt dachte. Und wir können es definitiv nicht dadurch lösen, dass wir uns jetzt alle ganz fest Mühe geben. Ja, wie kann das zu einer Wahrheit in unserem Leben, in unserer Gemeinde werden, zu einer Realität? Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch bewusst oder unbewusst sich sagen, okay, da ist dieser und jener in der Gemeinde, ich gebe mir wirklich alle erdenkliche Mühe, den oder die anzunehmen, wie er oder sie ist, aber irgendwie habe ich mir gesagt und dem anderen zu verstehen gegeben, du pass auf, wir sind so unterschiedlich, es ist wahrscheinlich besser, wenn wir beide sowas wie einen Sicherheitsabstand halten. Es ist wahrscheinlich besser, wir kommen uns nicht zu nahe, sonst habe ich Angst, zwischendurch knistert es nicht nur, sondern vielleicht macht es auch mal Bumm. Vielleicht ist es besser, wir halten ein wenig Abstand. Hat das Paulus gemeint, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, Paulus hat dir mehr gemeint. Ich würde mal sagen, unsere Haltung anderen gegenüber, die anders sind, komisch, speziell oder was auch immer, die andere Überzeugungen haben, das bewegt sich in einem Spannungsfeld auf der einen Seite, wo wir sagen, hey, nein, so kannst du doch nicht, das, nein, Ehrenwort, bist so gut, das kannst du nicht, also so, das macht man nicht und so denkt man nicht, oh, das schwingt schon Verachtung mit. Und das andere Gegenteil wäre, das sind Menschen, die sind anders als ich. Ich bin nicht ganz einverstanden mit damit, aber ich habe so viel Respekt vor ihnen, dass ich eigentlich schon sagen müsste, ich habe Angst vor denen. Ich wage gar nicht, denen zu widersprechen oder so. Ich ducke mich einfach. Ich habe Angst vor denen. Zwischen Verachtung und Angst. Aber was Paulus hier sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, das ist weder Verachtung noch Angst, das ist etwas ganz anderes. Und meine zentrale These, und wenn du fast alles vergisst, was ich heute sage, aber diese These solltest du nicht vergessen. Ich behaupte, Wir können einander nicht annehmen, wir können speziell die in unseren Augen schwierig sind, wir können die nicht annehmen, solange wir uns selbst nicht angenommen haben. Solange wir die schwierigen Anteile aus unserem eigenen Leben und unserer eigenen Person nicht angenommen haben. Solange du das nicht getan hast, wirst du nicht in der Lage sein, Menschen anzunehmen, die dir Mühe machen, die dir auf die Nerven gehen, die dich wütend machen, die du verachtest oder vor denen du Angst hast. Der erste Schritt ist, dass du dich annimmst, so wie du bist, mit allem, was dazugehört. Insbesondere mit den schwierigen Teilen deiner Persönlichkeit und deines Lebens und von den Dingen, die in deinem Leben passiert sind. Das heißt, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Auch mit den schwierigen Teilen. Sagen, das gehört zu mir. Was die schwierigen Teile angeht und das, was du falsch gemacht hast, es geht nicht darum, dass du sagst, das war nicht richtig, das war falsch, aber es ist gut. Nein, dass du sagst, nein, das war nicht gut, aber es gehört trotzdem zu meinem Leben. Es gehört trotzdem zu mir. Und dass du es nicht verdrängst und so tust, als sei es nicht da. Und speziell da, wo es je nachdem um Konflikte geht, aber auch sonst hört man manchmal unter Christen den Satz und der kommt je nachdem in einer speziellen Tonfall kommt er daher. Es ist alles vergeben, es ist alles vergeben. Und wenn es speziell in diesem Tonfall daherkommt, dann sage ich mir, ich glaube, da ist gar nichts vergeben. Du versuchst es zu vergessen und das gelingt nicht und darum verdrängst du es mit diesem Satz, ist alles vergeben. Du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt. Hier und da habe ich schon erwähnt, innerhalb der letzten 12 Monate ist mir das 4-mal passiert, dass Christen ungefähr in meinem Alter mir sagen, 4-mal, eines unserer Kinder hat massive Eheprobleme oder will sich scheiden lassen. Das ist nicht der Traum von christlichen Eltern. Aber dann zu sagen, ja, das gehört jetzt auch zu meinem Leben. Primär betrifft es meine Kinder, aber das gehört auch zu meinem Leben. Das haben wir uns so nicht gewünscht. Oder ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat oder sich schon mal vorgestellt hat, eines Tages steht ein erwachsener Sohn vor dir und sagt, Papi, Mami, ich bin schwul. What? Deswegen bist du trotzdem noch unser Sohn, auch wenn wir das nicht gut finden. Es gibt mehrere amerikanische Filme, da kommt ein Satz vor. Ein Satz, wo in der Regel ein Mann sagt, ich habe in meinem Leben vieles getan, auf das ich nicht stolz bin. Und das ist die Situationen, die ich kenne, dort geht es darum, dass ein Mann das etwas sagt und er will damit auf eine vornehme, sehr vornehme und eigentlich euphemistische Weise sagen, ich habe schlimme Dinge getan. Ich habe Menschen wehgetan oder um es noch deutlicher zu sagen, ich habe Menschen umgebracht, weil ich beim Militär war, in einer Spezialeinheit und weil man mir gesagt hat, du musst jetzt da die Leute umbringen. Ich habe einige Dinge in meinem Leben getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich gehe mal davon aus, heute Morgen ist niemand da, der schon jemand anderes umgebracht hat. Aber trotzdem gehe ich davon aus, diesen Satz könnte wahrscheinlich jeder von uns sagen. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben getan, auf die ich nicht stolz bin. Und das gehört auch zu deinem Leben hinzu. Die Frage ist, ist es wirklich vergeben oder hast du es nur verdrängt und du möchtest es vergessen, du möchtest es wie abschütteln und merkst, das geht einfach nicht. Aber vielleicht sind auch Dinge in deinem Leben, schwierige Dinge, die man dir angetan hat. Unrecht, Verletzungen, körperlich oder seelisch. Vielleicht sind schwierige Krankheiten passiert, Unfall oder was auch immer. Und sich anzunehmen heißt zu sagen, auch das gehört zu meinem Leben dazu. Es ist nicht gut, es ist schmerzhaft, aber es gehört zu meinem Leben dazu. Das kann man oft nicht einfach so sagen. Das ist in der Regel ein Prozess, dass man ein Ja dazu findet. Vielleicht stört dich etwas äußerlich an dir. Du sagst, ich wäre gern anders, ich wäre gerne größer, kleiner, schöner, was auch immer. Vielleicht stört dich etwas innerlich an dir, an deiner Persönlichkeit. Warum bin ich so? Warum neige ich so zu Angst, zu Sorgen, zu Traurigkeit und Depression? Ich wäre gerne anders. Ja, es ist nicht so leicht. Sich selbst anzunehmen heißt, zu sagen, ja, das gehört auch zu meinem Leben. Es gefällt mir nicht, aber es gehört auch zu meinem Leben. Martin Schleske hat einmal geschrieben an einer Stelle, mit verschiedenen schwierigen Dingen in seinem Leben habe ich einen schmerzhaften Frieden geschlossen. Das hört sich an wie ein Paradox. Ja, was jetzt? Schmerzhaft oder Frieden? Und das macht deutlich, es ist nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Und sich selbst anzunehmen, so wie man ist, du wirst unweigerlich an den Punkt kommen, wo du sagen musst, ich glaube, jetzt muss ich ganz einfach barmherzig sein mit mir. Sonst habe ich keine Chance. Barmherzig sein. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ja, nein, also ich nicht, das brauche ich nicht, also ich bin okay. Ich muss jetzt nicht barmherzig sein mit dir, dann würde ich sagen, vielleicht solltest du darüber noch einmal nachdenken und Menschen aus deinem engeren Umfeld befragen. Zu sagen, ich muss barmherzig sein mit mir selbst, da spürt man schon, ja, da leidet der Stolz etwas. Ich bin nicht so toll, wie ich gerne wäre. Der Stolz leidet. Aber barmherzig sein mit sich selbst heißt auch, du musst dich selbst nicht verachten. Du darfst barmherzig mit dir sein. Nicht, weil das Schlimme, was du getan hast, nicht schlimm ist. Aber wenn du Christ bist, dann kannst du es hineingeben in die Gnade Gottes und ihn um Vergebung bitten. Und wenn Gott dir vergibt, dann darfst du auch selbst dir vergeben. Und manchmal ist das das größere Problem, dass man sich selbst etwas vergibt. Barmherzig sein mit sich selbst heißt auch, du musst kein Selbstmitleid haben. Sagen das, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben mit dazu. Mir wäre es lieber, wenn es anders wäre. Aber es gehört zu mir und ich versuche jetzt nicht im Selbstmitleid unterzugehen. Barmherzig sein mit sich selbst heißt, ich darf auch freundlich mit mir sein, auch wenn nicht alles gut und alles in Ordnung ist. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, so wie ihr euch selbst angenommen habt. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie soll ich das denn machen, mich selbst so annehmen, wie ich bin? Dann ist das, was Paulus hier schreibt, wirklich der springende Punkt. Christus hat dich angenommen, so wie du bist. Der lebendige Gott hat dich so angenommen, wie du bist. Und wenn dich der lebendige Gott so annimmt, wie du bist, dann darfst auch du selbst dich annehmen, wie du bist. Und dann darfst du in einem dritten Schritt auch andere Menschen annehmen, so wie sie sind. Das ist nicht immer ein Spaziergang und nicht immer so einfach. Aber das ist der Ausgangspunkt. Und die Frage ist, hast du das von Gott oder von Jesus erfahren, dass er dich annimmt, so wie du bist? Oder ist das nur eine Richtigkeit in deinem Kopf? Ist das etwas, was dir zu Herzen gegangen ist und was in deinem Herzen etwas verändert hat? In deiner Haltung zu dir selbst und in deiner Haltung zu anderen Menschen. Ich sage euch, die Gnade Gottes ist viel, viel, viel größer, als ihr euch das vorstellen könnt. Vor einer Woche in Zweier bin ich eingegangen auf die Geschichte in Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin. Und wie Jesus nicht nur mit dieser Ehebrecherin umgeht, sondern auch mit denen, die sie öffentlich im Tempel bloßgestellt haben, ins Rampenlicht gestellt haben, sagt, das ist ein Ehebrecher. Wie Jesus mit diesen Anklägern umgeht, ist beschämend für die selbst, obwohl Jesus sie nicht beschämt hat. Denn er gibt ihnen die Gelegenheit, diskret zu verschwinden, weil er gesagt hat, die von euch, die keine Sünde haben, die sollen den ersten Stein werfen. Und dann mussten sie anfangen, über ihr eigenes Leben nachzudenken und mussten sich sagen, ja, ohne Sünde, sorry, damit kann ich nicht dienen. Und dann ist einer nach dem anderen verschwunden. Oder eine andere Geschichte, die, wer als Christ aufgewachsen ist oder in einer christlichen Familie, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. ich finde diese Geschichte genial. Wenn man sich da hinein vertieft, die Dynamik und die Dramatik, die dort drin ist, da ist ein junger Mann, ein gutes Elternhaus, und eines Tages sagt er zu seinem Vater, bezahl mir mein Erbe aus, ich will die Welt entdecken, ich will das Leben genießen, hier immer aufs Feld arbeiten gehen, dass ich nicht lustig. Für uns ist Erbvorbezug, das ist nichts Außergewöhnliches, man muss sich einfach einigen und so weiter. Aber damals, A, in einer patriarchalischen Gesellschaft und B, eine Gesellschaft ohne AHV und Sozialversicherung, dort haben die Eltern den Kindern das Erbe vermacht und damit sind die Kinder die Verpflichtung eingegangen, für ihre Eltern zu sorgen, wenn die nicht mehr arbeiten konnten. Das war der Deal, das war die Verpflichtung. Und dieser junge Mann, der ist so, Entschuldigung, kackfrech, der sagt, gib mir das, was mir zusteht, ich will raus in die Welt und wie du im Alter klarkommst, ist mir eigentlich egal. Das ist sowas von frech, von ungeheuerlich, was dieser junge Mann da macht. Und der Vater sagt nicht so im Hey, fahr ab, hast du noch alle das im Schrank? Geht's eigentlich noch? Er macht das. Er gibt ihm das. Im Wissen darum, das kommt allweg nicht gut. Das kommt nicht gut. Und er zieht los. Und es ist nicht so, dass er irgendwann in seinen Rucksack mit dem Geld geschaut hat und sagt, hey, das wird ja immer weniger, das wird ja immer weniger. Irgendwas stimmt hier nicht. Er kommt erst zur Besinnung, als er bei den Schweinen gelandet ist. Und als er gemerkt hat, nicht nur den Angestellten im Haus meines Vaters geht es besser als mir, sondern den Schweinen hier geht es besser als mir. Die werden gemästet, die kriegen genug zu fressen, aber ich? Erst an dem Punkt kommt er zur Besinnung und er nimmt all seinen Mut zusammen und geht zurück. So wie er ist, mit seinen zerlumpten und stinkenden Kleidern. Und der Rucksack war wahrscheinlich schon lange weg, denn der war leer. Und er kommt zu seinem Vater nach Hause und der Vater sieht ihn kommen und er geht ihm entgegen. Und als er 5 Meter vor ihm steht, sagt der Vater, stopp, es ist ja interessant, dass du zurückkommst. Wie siehst du denn aus und überhaupt dein Deo und so weiter, das ist ja kaum zum Aushalten, der Gestank. Jetzt gehst du erstmal duschen. Und dann finden wir wahrscheinlich noch irgendwo ein paar Secondhand- oder Thirdhand-Kleider, die dir passen. Und in einer Stunde treffen wir uns im Wohnzimmer bei einem Glas Wasser und einem Stück Brot und dann reden wir mal über das, was gelaufen ist. Das wird ein spannendes Gespräch. Ich bin gespannt, was du mir da zu erzählen hast. Alle die Geschichte kennen, die Jesus erzählt hat, die wissen, was ich jetzt hier euch vorgetragen habe, ist fake. Das wäre sehr menschlich gewesen und vielleicht hätten die meisten Väter von uns so reagiert. Wir lesen, dass der Vater sieht, da kommt ja mein Sohn. Und er rennt ihm entgegen. Das hat man nicht gemacht. Ein Mann in diesem Alter ist nicht gerannt. Er rennt ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals, er gibt ihm einen Kuss. Und der Sohn fängt an, ihm deutlich zu sagen, du Vater, was ich da gemacht habe, das ist ja riesige Blödsinn gesehen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und der Vater spürt, das reicht, diese Haltung, diese Einsicht, das genügt mir. Und er sagt, hey Leute, jetzt stehen alle Räder still. Jetzt feiern wir ein Fest. Mein Sohn ist zurückgekommen. Mein Sohn. Ja, aber das ganze Geld, was er verjubelt hat. Er hat nicht gesagt, das ist nicht schlimm. Aber viel wichtiger ist, mein Sohn ist zurückgekommen. Er ist wieder da. Jetzt feiern wir. Schlachte das gemästete Kalb, bringt das Festkleid für meinen Sohn. Jetzt wird gefeiert. So ist Gott. Er sagt nicht, das, was du falsch gemacht hast, was du an Sünde und Schuld auf dich geladen hast. Er sagt nicht, das ist nicht schlimm. Aber seine Gnade ist größer. Und wenn du zu ihm kommst, dann ist die Freude, die überwiegt alles. Und er möchte, dass diese Gnade und Barmherzigkeit, dass das nicht nur ein Wissen in deinem Kopf ist, eine Richtigkeit, sondern dass das tief eindringt in dein Herz und dass es dich von innen heraus verändert. Gott will dir zeigen, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich liebe dich, so wie du bist. Auch mit den schwierigen Teilen deiner Person und deines Lebens. Hast du das schon einmal erfahren? Vielleicht im Rahmen einer Veranstaltung, vielleicht zu Hause in der Stille, in der Natur? Oder ist das nur eine Richtigkeit in deinem Kopf? Ich wünsche dir das, dass du das erleben kannst. Vielleicht eben in einer Veranstaltung, in einem Gottesdienst, vielleicht beim Lesen der Bibel, dass du merkst, ich kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Hey. Und vielleicht muss Gott dir einen Menschen schicken, der dir seine Liebe wie übersetzt. Und vielleicht ist das ausgerechnet dein Ehepartner, der dir zu verstehen gibt, mit Worten, mit Handlungen, mit seinen Blicken, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Stärken und deine guten Seiten und ich kenne auch die anderen. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich liebe dich. Vielleicht ist dein Ehepartner die Person, die dir die Liebe Gottes übersetzt. Wenn du solch einen Ehepartner hast, dann hör nicht auf, Gott dafür zu danken. Aber das kann vielleicht auch irgendein anderer Mensch sein, in der Gemeinde oder sonst, der dir die Liebe Gottes übersetzt und der dir zu verstehen gibt, ich sehe die guten Sachen in deinem Leben, ich sehe aber auch die schwierigen Teile und ich nehme dich an, so wie du bist. Ich sage nicht, alles ist gut, aber ich nehme dich so an, wie du bist. Und wenn du merkst, bei mir kommt das einfach nicht vom Kopf ins Herz hinein, vielleicht brauchst du dann auch einen Begleiter, mit dem du bestimmte Dinge besprechen kannst. Eine Person deines Vertrauens, die dir hilft, dass diese Wahrheit, biblische Wahrheit, bei dir zu einer Realität wird. Jesus möchte dich in der Tiefe deines Herzens verändern. In der Tiefe deines Herzens, an die du selbst nicht drankommst. Hier ist es verfehlt zu sagen, ja, musst halt an dir schaffen. In diese Tiefe kannst du gar nicht vordringen. Es ist ausgeschlossen. Aber du kannst Gott darum bitten. Ähnlich wie David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstoß mich nicht vor deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das darfst du beten, auch wenn du keine Ehe gebrochen hast und niemand umgebracht hast. Gott, verändere mich in der Tiefe meines Herzens. Lass deine Barmherzigkeit tief in mich hineindringen, damit du dich selbst annehmen kannst mit den schwierigen Teilen und damit du je länger, desto mehr andere Menschen annehmen kannst. Auch die komischen, die schwierigen, die dir auf die Nerven gehen, vor denen du Angst hast. Und dass du ihnen auf Augenhöhe begegnen kannst, nicht von oben herunter. Und sei es auch nur eine Stufe. Dass du sagst, ja, ein bisschen besser bin ich schon noch als der. Nein, du begibst dich auf die gleiche Ebene, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist wahrscheinlich für die allermeisten von uns ein Lernprozess. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Unterschiede immer mehr zunehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo auch die Vereinsamung immer mehr zunimmt. Und zwar nicht nur vor den alten Menschen, nicht nur vor den Singles und den Geschiedenen, sondern das geht durch alle Altersschichten durch, das geht durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Immer mehr Menschen vereinsamen. Und ich glaube, das kann man sagen, in der Regel führt Einsamkeit dazu, dass Menschen, Entschuldigung, komisch werden. Einsamkeit tut den Menschen nicht gut. Wer bietet diesen Menschen Verbundenheit an und gibt ihnen zu verstehen, ich nehme dich an, so wie du bist. Auch wenn du ein bisschen komisch bist, speziell, und wenn ich mich am liebsten über dich aufregen würde. Ein erster Schritt in diese Richtung kann sein, dass wenn du Menschen siehst, Breitebach in Laufen, im Zug, im Bus, beim Einkaufen, und du denkst, hey, was ist jetzt das für ein schräger Typ? Dass du diesen Gedanken Einhalt gebietest und dass du ein kurzes, stilles Gebet zum Himmel schickst. Gott segne diesen Menschen. Eine Frau in unserer Gemeinde schreibt jeden Tag einen Impuls for ladies only. Also ich bekomme das nicht, meine Frau zeigt es mir manchmal. Und jetzt vorgestern hat sie geschrieben, dass es passieren kann, beim Autofahren regt sie sich grässlich über den anderen auf. Und dass sie dann je nachdem sagen kann, Gott segne ihn, diesen Esel. Wir dürfen Gott gegenüber ehrlich sein. Und es etwas so auszusprechen, zeigt ja auch, es hat auch etwas von Selbstironie. und kann einem helfen, etwas über sich selbst zu lachen. Gott segne ihn, diesen Esel. Gott segne diesen komischen Typen. Das kann ein erster Schritt sein, dass man sich darin übt, dass das zu einer Grundhaltung wird. Dass die spontane Reaktion ist, nein, Gott. Gott segne diesen Menschen. Du hast ihn so angenommen, wie er ist. Ich will es auch versuchen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Wenn wir schon in der Gemeinde große Mühe haben, uns gegenseitig anzunehmen, was haben wir der Gesellschaft zu bringen? Das ist da draußen noch viel schwieriger. Es ist an der Zeit, dass wir uns von Gott hier in einen Lernprozess hineinnehmen lassen und dass wir etwas Heilsames ausstrahlen in diese Welt. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder kurz drüber nachdenken kann, sich überlegen kann, was nehme ich mit? Wo Gott dir vielleicht auch etwas aufs Herz legt, dass du weiter drüber nachdenkst, etwas, was du konkret tun kannst, nehmen wir uns einen Moment Zeit der Stille. Vater im Himmel, du großer Gott, unser ganzes Leben, unser ganzes Herz ist offen vor dir und du siehst und du weißt alles. Und du siehst auch die Dinge in unserem Leben und in unserem Sein, in unserer Person, die uns nicht gefallen. Dinge, die wir nicht ändern können. Aber es beschämt uns, dass du dich uns trotzdem zuwendest in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass durch deinen guten Heiligen Geist, dass deine Gnade und Barmherzigkeit tief in uns eindringt. Ich bitte dich, dass wir das erfahren können, was es heißt, du hast uns so angenommen, wie wir sind. Dass wir das erfahren können, du hast uns unsere Schuld vergeben um Jesu Willen. Und dass wir mehr und mehr dahin kommen, uns selbst anzunehmen, so wie wir sind, barmherzig zu sein mit uns selbst. Und lehre uns, was es heißt, barmherzig zu sein mit anderen Menschen. Ich bitte dich, dass du das durch deinen guten Heiligen Geist in uns tust, denn wir können es nicht. Amen.